Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Cinefy Connect, der Podcast für das Gesundheitswesen.
Mahlzeit zusammen. Ja, November 25. Ich sitze hier heute mit Maurice und Elias. Maurice, für die ihn nicht kennen, unser Head of Data. Und Elias, habt ihr schon in der einen oder anderen Folge auch mitgekriegt, ja. CTO und Co-Founder von Cinefy. Jungs, wir sitzen hier. Gerade parallel läuft in den anderen Räumen unser Team-Event. Die Jungs und Mädels sind fleißig am Workshoppen. Ich habe gerade schon bei der Intro gesagt, vor einem Jahr, ne, wenn man mal zurückblickt, wo wir da eigentlich waren, ziemlich genauso vor einem Jahr, da waren wir in München mit deutlich weniger Leuten. Wie viel haben wir gerade gezählt? 7 oder 8?
Deutlich weniger.
Deutlich weniger. Haben da auch ein bisschen geworkshoppt. Hm. Aber wenn man jetzt mal schaut, was in dem Jahr passiert ist, verrückt. Ja, deswegen sind wir hier, wollen einmal über das Jahr 25 sprechen. Was ist eigentlich passiert? Was haben wir für Meilensteine eigentlich erreicht? Ja, wie hat sich Cinefy an sich entwickelt, nicht nur das Produkt, sondern wir als Firma auch? Was ist so unser, was treibt uns eigentlich an oder wo möchten wir eigentlich auch hin? Und gerade auch so vielleicht ein bisschen angeteasert, was kommt 26? Und deswegen freue ich mich total, dass ihr beide heute mit mir dabei seid. Ja, ich weiß nicht, Maurice, wollen wir mal anfangen mit deinem Team? Ich meine, dein Team ist so an vorderster Front eigentlich bei den Kunden unterwegs. Wie hast du das Jahr 25 eigentlich bisher so erlebt?
Ja, danke. Danke, dass ich dabei sein kann. Genau, wir haben gesagt, wir haben letztes Jahr saßen wir genau um die Uhrzeit, oder um die Jahreszeit in München zusammen. Ich habe gerade eben durchgezählt, meine ich zu dem Zeitpunkt 5 Analysten, Analystinnen. Also deutlich kleineres Team. Jetzt sind wir 12. Ist mehr als verdoppelt das Ganze in unter einem Jahr, was natürlich ein schönes Gefühl ist, bedeutet, wir machen Dinge richtig. Das, was wir tun, braucht der Markt, möchte der Markt und ist gefragt. Und was jetzt einfach sehr schön zu sehen ist, ist, dass wir in 2024 auch schon, wenn man ein bisschen weiter zurückgeht, also sogar in 2023, war jeder von uns, jeder Datenanalyst, jeder, wie du gesagt hast, an vorderster Front beim Kunden, war quasi ein Allrounder. Egal welcher Kunde kam, mit welcher Anforderung, wir sind rein und haben uns drum gekümmert. Und bei 12 Leuten ist es jetzt mittlerweile möglich, dass wir wirklich Spezialisten bilden. Also wir haben Leute im Team, die sehen natürlich auch hier und da mal einen Hautarzt und mal einen Urologen und trotzdem haben sie vielleicht aber 5, 6, 7, 10 Zahnärzte eben schon betreut und dort mit Controllern, kaufmännischer Leitung, Ärzten selbst gesprochen. Und da baut man halt auch wirklich enormes Wissen in der Person auf. Und dann gibt es halt jemanden, die sehr gut ist im Zahnarztbereich oder dann halt in der Radiologie. Und das macht dann schon Spaß, wenn man sich das auf verschiedene Schultern verteilen kann und aufteilen kann, das Ganze. Das würde ich sagen, ist einer der größten Unterschiede im Vergleich zu 2024 November.
Ja, schon, also Team fast verdoppelt, ne? Und ich meine, wir haben uns ja auch jetzt kundentechnisch in dem Fall ja auch schon wieder gesprochen, auch. Wir sind nicht da stehen geblieben, wo wir letztes Jahr waren, sagen wir so, aber wir haben vieles gesehen, es sind viele spannende Projekte ja auch entstanden, hat uns auch das eine oder andere Mal vor eine kleine Herausforderung gestellt, davon kann man auch so sagen, ne? Ich meine, es ist normal, wenn du halt neue Systeme anschließt und ich glaube, davon haben wir letztes Jahr das ein oder andere angeschlossen, das kann man so sagen, Elias, also gerade auch so in deine Richtung, also da ist ja auch brutal viel passiert, also ich meine, ich sag's ja immer so, schnittstellentechnisch sind wir in absoluten Zahlen, glaube ich, schon gar nicht so schlecht unterwegs, aber was ist so generell auch letztes Jahr produkttechnisch passiert? Also Data Analysten oder Analysten verdoppelt, viel Know-how dazu bekommen, aber es wird ja jetzt auch ohne unsere Plattform gar nicht so funktionieren. Was ist so aus deiner Sicht so das, was das Jahr 25 so, was ist bei dir hängen geblieben eigentlich, beziehungsweise was passiert?
Ja, ist total viel hängen geblieben, ehrlich zu sein. Also ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, aber ich glaube, was man gut erwähnen kann, sind, dass wir viel mehr standardisieren können. Das Thema, wir haben ja viel angefangen mit Enterprise-Kunden, großen Kunden, viel Aufwand, viel Zeit, die wir benötigt hatten, viel Individualisierung. Das heißt, die Kunden haben genau das bekommen, was sie auch haben wollten. Dann haben wir natürlich das Problem so gehabt, wenn wir kleinere Kunden haben, die möchten nicht diese Riesenprojekte haben, sondern die möchten innerhalb von kürzester Zeit ein paar Zahlen sehen und nicht alle KPIs, die irgendwo in der Welt existieren. Und das haben wir ja schon relativ früh auch erkannt und haben viel in die Richtung unternommen. Wir haben verschiedene Workshops gehabt, auch hier bei Team-Events. Treffen wir uns immer, um einzelne Themen irgendwie abzugrasen, die zu machen, ob es jetzt das Dashboarding-Thema war, dass wir Standard-Dashboards gebaut haben, dass wir Standard-Datasets gebaut haben, all solche Themen, um mehr Richtung Standardisierung zu gehen. Und unsere komplette Plattform ist in dem Bereich in dem Jahr eben total gewachsen, dass wir viel mehr Standards setzen können in unterschiedlichen Bereichen. Und ich weiß gar nicht, ob wir das im letzten Podcast mal gesagt haben, wo wir so ein bisschen gestartet haben, dass wir alle Praxen, mit denen wir arbeiten, erstmal auf ein gewisses Level heben müssen. Datentechnisch, dass die standardisiert sind, normiert die Daten und dass man damit dann auch viele spannende Dinge erstmal tun kann. Also das war eigentlich unsere erste Mission, die wir hatten, die Praxen, mit denen wir arbeiten, die erstmal auf ein gewisses Level zu bringen.
Und kurz, du hast gerade ganz oft das Wort Standard halt gesagt, ne? Also Standard, Standard, Standard. Haben wir jetzt auch in dem Jahr sehr häufig gehört, das Wort. Aber was das ja eigentlich bedeutet, ist für viele vielleicht in unserem Kontext gar nicht so klar, weil wir bewegen uns ja auch in einem vielleicht nicht so standardisierten Bereich. Ich glaube, wir müssen noch kurz einen Schritt zurückgehen. Was ist da eigentlich passiert? Weil das, was wir mit Standards beschreiben, das ist ja jetzt eigentlich all das, was wir jetzt die letzten Jahre und vor allem auch das letzte Jahr brutal eigentlich gelernt haben, nicht nur verschiedene Systeme anzuschließen, sondern halt auch, was möchte denn eigentlich eine große Radiologie, ein großes Dentalzentrum oder andere Praxiskonstrukte aus anderen Fachbereichen?
Ja.
Es ist ja ein Weg, den wir gegangen sind. Ne? Und ich meine, was uns bisher auch ausgezeichnet hat und auch nach wie vor auszeichnet, ist, dass wir brutal flexibel sind. Ich meine, wir können, weiß nicht, roundabout 150 verschiedene Systeme mittlerweile anschließen.
Mhm.
Und das sind halt nicht nur Praxisverwaltungssysteme oder RIS-Systeme, Laborinformationssysteme, sondern ist ja auch alles, was drumherum ist. Und wenn wir von Standards sprechen, ist, glaube ich, nochmal wichtig zu erklären, dass wir damit meinen, es gibt nicht irgendwie etwas, was komplett vorgegeben ist oder vorgepresst ist, sondern wir passen uns ja quasi noch an das jeweilige Setup der Praxis an. Ne? Und wir können darauf einen Standard draufsetzen. Und das ist ja vor allem auch, glaube ich, das, was wir hast du gerade gesagt, in den Team-Events oder in unseren Workshops hier gemacht haben gemeinsam. Und Maurice, das habt ihr ja auch. Ne? Also ich erinnere mich an den Januar, ne? Da ging das so langsam los, beziehungsweise November. Da haben wir so das erste Mal über die Idee gesprochen. Januar, Februar war, glaube ich, Januar, Februar oder so, das erste Team-Event, wo wir mal über Standardisierung von Dashboards gesprochen haben, dass die nicht alle verschiedene Farben haben und Größen und so weiter. Ne? Das klingt total banal, aber es hat halt schon viel ausgemacht. Das war so das Erste, aber wie haben wir da weitergemacht? Was ist dann passiert?
Ich würde tatsächlich noch mal ein bisschen weiter nach vorne gehen und ihr werdet jetzt lachen. Ich will in 2024 Januar springen, wo ich selbst dann als erster Datenanalyst die ersten Großkonstrukte betreut habe. War mir eigentlich zu dem Zeitpunkt sicher, einen Standard kriegen wir das nicht. Also irgendwie wollen die alle was ganz schön Verschiedenes und jeder hat da so sein eigenes Süppchen, was er oder sie kocht, so mit den Controllern und kaufmännischen Leitungen, mit denen wir da interagieren. Und aber wenn man ein bisschen das ganze Revue passieren lässt und dann vielleicht doch mal 2-4 weitere Praxen und Praxenkonstrukte da mit betreut und dann auch als Team, also wenn es nicht nur ich bin, sondern plötzlich auch mal 3-4 weitere, das heißt, wir sehen plötzlich 15-20 Großkonstrukte, mit denen wir sprechen, wurde eben doch klarer und klarer, jetzt schon im letzten Jahr, würde ich sagen. Okay, so, es unterscheidet sich, aber es gibt schon ein paar gemeinsame Nenner. So, und das ist dann die Grundlage gewesen, dass wir gesagt haben, ich glaube, egal was da im Einsatz ist an System, an welche Systemlandschaft die eben alle im Einzelnen nutzen, ich glaube, wir können das ein bisschen vereinheitlichen. Und das nennen wir im Prinzip am Ende des Tages Standardisierung. Und deswegen ist das jetzt hier schon so oft gefallen. Und dann sagst du richtig, im Januar haben wir uns zusammengesetzt und haben gesagt, das sehen wir und da wollen wir hin. Das ist, glaube ich, so das, was wir für 2025 ausrufen. Wir arbeiten selbst da mit den Prinzipien der OKRs zusammen, haben uns das auch als eins der Top-OKRs eben gesetzt, dass wir das schaffen wollen, dass es eine Plattform und einen Standard da am Ende des Tages gibt. Und angefangen haben wir dann aber, weil das noch ein bisschen Zukunftsmusik war im Januar, wenn wir jetzt von diesem Jahr sprechen, haben wir gesagt, okay, als erstes sollen erstmal die Dashboards gleich aussehen. Das heißt, wenn jemand mit Cinify startet, und je nachdem, welchen Analysten er oder sie dann bekommt, das soll trotzdem aussehen, als würde da eine Idee dahinter stecken und als würde da es aus einer Hand kommen. Und da haben wir uns hingesetzt im Januar zu den Team-Events, ist auch wieder fast ein Jahr her, und haben festgelegt, wie passen wir Filter an, wo packen wir die hin, was sind so einfach Sachen, die notwendig auf jedem Dashboard erscheinen müssen, Grundprinzipien, auf die wir uns einigen. Das geht los, ganz, ganz einfach gesagt, bei der Titelgröße, ja, das geht weiter, was steht da auch in dem Titel, was ändert sich, wenn man bestimmte Parameter, Filter, ich würde sagen, unserem Kunden sind das alles Begriffe, vielleicht anderen jetzt nicht so sehr, aber wenn man mehr und mehr mit Dashboards arbeitet, wird das klarer, was muss ich dann irgendwo ändern, welche Farben hast du jetzt gesagt, setzen wir ein. Das war so, ich denke, der erste Meilenstein, den wir dort gesetzt haben.
Vielleicht ganz kurz dazu, aber ich glaube, für viele ist es gar nicht so klar, warum wir das überhaupt gemacht haben, weil die Dashboards, die wir bauen, die haben wir ja von Grund auf immer mit dem Kunden neu aufgebaut. Es war ja nicht so, dass wir einfach sagen, es gibt das Dashboard. Mhm. Und das muss man einfach nochmal ganz klar sagen, dass wir eigentlich ja mit unseren Kunden zusammen auf der, wir sagen auch zwischendurch mal so, auf der grünen Wiese entwickelt haben und denen nicht einfach irgendwas vorgesetzt haben, was einfach da ist und die halt in ein, ja, Korsett pressen oder in ein Konstrukt pressen, das sowieso nicht die Fragen beantworten kann, die sie vielleicht jetzt gerade haben. Und unsere Flexibilität, also wir kommen ja über die Flexibilität eigentlich, muss man ja so sagen, ne? Dass wir alles eigentlich genauso anpassen können, wie der Kunde das haben möchte, aber es musste halt gemacht werden und dadurch hast du natürlich verschiedene Farben, verschiedene Größen und sowas gehabt. Das ist, glaube ich, nochmal wichtig zu sagen, dass wir daher kommen und dann jetzt halt angefangen haben zu sagen, okay, jetzt das Look and Feel ist schon mal das eine, ja, aber bei maximaler Flexibilität ist ja das total gegeben, aber dann ging es ja weiter. So.
Also wir können ja auch jeder, sag ich mal, Kunde von uns, der hat ja auch seine eigenen Wünsche. So, und das ist auch richtig so. Und das ist ja auch genau, wo wir sie abholen. Das ist ja auch unser Credo und das ist das, was wir tun. Und trotzdem ist es dann wichtig, dass je nachdem, welcher Analyst auf unserer Seite dabei ist, vielleicht hier und da einen Wunsch einfängt oder schon mal gesehen hat. Und wenn wir dann sowas etwas schon mal in die Richtung gemacht haben, dass es dann auch gleich wieder erstellt wird. Und nicht, dass man vielleicht weiterhin auf jeden Wunsch eingeht, aber weiterhin unsere Handschrift dann mit zu sehen ist, weil wir wissen, was vielleicht gut ist und was schlecht ist, was gute Ideen sind und wo welche Idee man vielleicht an der einen oder anderen Stelle vielleicht nochmal ein bisschen feilen kann, damit sie noch besser wird.
Ja.
Ja, genau, perfekt, genau. Und dann haben wir, genau, über einheitliche Dashboards gesprochen. Das war quasi im Januar und dann ist super viel passiert. Dann waren wir im April,
glaube ich.
Im April, genau. Saßen hier und erinnere ich mich an einen Workshop, wo auf einmal Leute irgendwie draußen auf der Treppe und da und da und da verteilt waren und da haben wir angefangen mit dem sogenannten Datasets. Das ist ja auch so ein Thema gewesen, das, glaube ich, bei uns letztes Jahr vor allem halt auch nochmal sehr viel Fahrt aufgenommen hat, dass wir rein technisch festgestellt haben, dass je größer so eine Praxis wird, desto mehr musst du in Performance sprechen, über performante Auswertung. Ich bin ja jetzt nicht der Techie, so tief wie ihr, aber am Ende geht es ja auch vor allem darum, halt zu sagen, wir legen was fest, was vielleicht auch im Vorfeld irgendwie ausgewertet wird, damit wir Geschwindigkeit haben. Und das war ja so eine Entwicklung, die auch, also nicht nur letztes Jahr, auch davor, aber sich halt auch gerade im letzten Jahr so ein bisschen gezeichnet, so über die Datasets. Ne? Also wir nennen es Dataset. Kannst du vielleicht kurz erklären, was da passiert ist?
Ja, also ich glaube, wenn man jetzt gerade bei den Projekten, das ist ja oft so, dass ein Data Analyst anfängt, schaut sich Systeme an, überlegt mit dem Kunden, was möchte er auswerten, was möchte er sehen, was möchte er tun. Und darauf wurden dann quasi Datasets gebaut. Also quasi die Daten, die irgendwo aus dem System kommen, die werden in eine Form gepresst. Also einfach mal den Termin, eine Tabelle, diesen Termin, das Dataset, dann gibt es die Untersuchung und, also verschiedene Daten, die in eine Form gepresst werden. Und das war eben oft so, dass wir das pro Kunde individuell gemacht haben, angepasst haben und so weiter. Und was wir jetzt aber geschafft haben, ist, dass wir für verschiedene Bereiche schon vorgedachte Datasets haben, also Strukturen, mit denen wir viel schneller anfangen können. Also nicht so, dass wir irgendeine Flexibilität verlieren bei unseren Kunden, aber dass es nicht ist, wir brauchen erstmal 2-3 Tage, um so richtig loszulegen, sondern wir haben jetzt die ersten Projekte, die wir jetzt ganz frisch haben, angeschlossen los und nach 2 Stunden sieht man die ersten Ergebnisse. So. Und das ist ein Produkt daraus, dass wir gewisse Standards setzen konnten über die ganzen Fachbereiche hinweg, über das Know-how, das wir jetzt in der Zeit gesammelt haben, über die vielen verschiedenen Projekte. Und genau mit den Standards ist es möglich. Und das trifft so ein bisschen. Und Maurice hat es eben nochmal gesagt, wir haben am Anfang gedacht, wir kriegen das irgendwie nicht hin, das ist alles viel zu individuell und das haben wir jetzt einfach durch die verschiedenen Projekte hinbekommen, das auf eine gewisse Größe einzuschrumpfen, ohne Flexibilität zu verlieren. Das ist ganz wichtig. Und ich hatte eben ja gerade schon mal so gesagt, so wo hat sich's hinentwickelt? Das war so deine Frage. Und unser Ziel war ja immer zu sagen, okay, wir bringen alles auf ein Level, eine Ebene, um damit zu arbeiten und dann darauf auch weitere Produkte, weitere Use Cases anzubinden. Wir wurden jetzt schon häufiger von Kunden gefragt und auch jetzt ein bisschen aus dem Sprech von Bewerbern, mit denen wir gesprochen haben, die mal gefragt hat, so macht ihr auch KI? Macht ihr Machine Learning? So, wo seid ihr denn? Und eine unserer ersten Antworten war immer, wir müssen das Gesundheitswesen erstmal auf ein Level heben, um mit den Daten zu arbeiten. Und genau das haben wir jetzt ermöglicht, mit den Standards recht kosteneffizient für die Kunden gewisse Datenprodukte bereitzustellen. Und das ist, glaube ich, so diese Entwicklung, die in diesem Jahr recht deutlich war und einen sehr guten Effekt auch haben wird, speziell jetzt im nächsten Jahr, wenn wir die ganzen Sachen dann noch ausrollen können.
Wenn ich das noch kurz zusammenfassen kann oder nochmal anders darstelle, also wir haben es halt geschafft, zig Systeme anzuschließen. Ja, egal, ob es ein Radiologe ist, im Dentalbereich, eine Dermatologie oder sonst irgendwas. Also ich glaube, wenn wir vorhin nochmal geguckt, wir haben so mittlerweile jedes Fachgebiet irgendwie schon einmal gesehen. Bei den einen sind wir mehr, bei den anderen weniger. Das heißt, wir kennen auch die Systeme Und egal, welche Praxis da eigentlich mit welchem System kommt, wir können halt relativ schnell diese Praxis anschließen, ja, weil wir die Systeme kennen. Wir können relativ schnell aber eben halt auch schon erste, ja, Auswertungen liefern oder zumindest ein vorgedachtes oder vorgedachte Auswertung. Das ist ja das, was wir als Datenprodukt jetzt hier gerade bezeichnen. Das ist ja Datenprodukt auf Basis von irgendwelchen Datasets, die wir gerade besprochen haben. Das ist ja auch etwas, was wir jetzt hier sehr intensiv dann uns angeschaut haben, dass wir vorgedacht haben, dass alles einheitlicher wird, dass egal welcher Data Analyst da quasi unterwegs ist, ja, wir eine einheitliche Sprache sprechen. Daraus haben wir diese Datenmodelle jetzt entwickelt. Und das erste Datenprodukt, ja, oder die ersten Datenprodukte, die wir jetzt auch quasi unseren Kunden anbieten können, sind halt nicht diese komplett individuell auf der grünen Wiese entstehenden Dashboards, sondern diesen schnellen Einstieg ermöglichenden Standard-Dashboards. Ne? Radiologie und Dental ist da, glaube ich, bei uns im Fokus, Maurice. Was ist denn da passiert? Also wie haben wir das denn gemacht eigentlich?
Genau. Es rührt nochmal so ein bisschen daher von der Anekdote, von der ich vorhin erzählt habe. So, es wirkte erst alles sehr individuell. Und wenn man mit dem 6., 7., 8. Controller dann noch zusammengearbeitet hat, merkt man, es gibt eine Schnittmenge. Und genau diese Schnittmenge an KPIs, auf die haben wir uns fokussiert und haben die genutzt und haben gesagt, okay, es gibt so ein paar Dinge, es wird der Radiologie bleiben, Zuweiser ist interessant, die Auslastung von den Geräten ist interessant, die Abrechnung ist interessant, um jetzt mal wirklich ein paar zu nennen. Und da haben wir uns zusammengesetzt und das erste ist eben, die gleiche Sprache zu sprechen, wie du es genannt hast, dass egal welches System da im Hintergrund ist und dass es wirklich das Schöne ist mittlerweile, kommen neue Standorte dazu von dem System, was wir kennen, dann ist es halt eine Sache von einem halben Tag, dass diese ganzen Daten in dem fertigen Dashboard schon liegen, weil wir eben wissen, wie wir es aufbereiten müssen, wo ist denn vielleicht die eine oder andere Stellschraube, die wir mit der Praxis gemeinsam noch, an der wir noch drehen müssen, damit am Ende die Daten schon wieder da liegen. Und was ist jetzt passiert, das ist eben der letzte Schritt sozusagen. Wir haben es immer als, also es ist sozusagen der letzte Schritt, der passiert, dass das der Kunde aber sieht, was aber das Abfüllprodukt bei uns ist intern sozusagen ist. Die ganze Aufbereitung ist ein riesengroßes Thema und die Visualisierung etwas, was vermeintlich relativ einfach ist. Aber das, was am Ende das Produkt ja ausmacht und was es ist. Und da sind wir jetzt soweit beim Radio, in der Radiologie, würde ich sagen, dass wir da etwas geschaffen haben mit dem Radiologie-Standard der Sport, wie wir es Stand heute branden. Vielleicht findet man da noch einen sexier Alarm als das, ist, dass wir ja guten Gewissen so hinstellen können und sagen, das wird sehr, sehr viele Radiologen, Controlling, Abteilungen und Co. glücklich machen, weil es viele der Kernfragen, die wir in den letzten 2 Jahren eben, vor denen wir standen, beantworten kann für die Praxis. Und das ist halt ein super Start und ich denke, jede neue Praxis, wenn denn alle Stakeholder, mit denen wir interagieren, mitmachen, ist es möglich, kann ich guten Gewissens sagen, dass mein Team, dadurch, dass wir auch gute Strukturen für uns geschaffen haben, eben solche Praxen auch unter einem Tag wirklich auch anzuschließen. So, da haben wir diese Spezialisierung, von der ich ganz am Anfang gesprochen habe, mit dem technischen Projektmanager, der nichts anderes macht, als ja das eben anzuschließen, sich um die Koordination von diesen Stakeholdern, Praxismanagerinnen, Ärzten, der Leitung, der Geschäftsführung, IT-Lern zu kümmern, bis wir eben das System anschließen und bis der Kunde die ersten Daten sieht, schafft man es in unter einem Tag. Und mit diesem Einstieg, wie gesagt, bin ich ja felsenfest davon überzeugt, dass eine Menge Fragen beantwortet werden können. Und das ist aber für uns, das sehen wir auch als Startpunkt. Von da aus kann eben die einzelne Praxis, wenn die eben spezielle Fragen haben, die ja noch nicht gedeckt sind, entwickeln wir es auch gegebenenfalls gemeinsam weiter, weil wir davon überzeugt sind, okay, wir haben noch nicht alles gesehen und das ist sehr spannend auch für andere. Oder es gibt halt dann weiterhin diese Flexibilität, die wir uns bewahren, hier noch einzelne Lösungen zu finden, damit es am Ende für allen das Richtige ist.
Ja, das ist wichtig. Genau. Elias hat es ja gerade gesagt, ne? Also diese Frage, macht die schon KI? ja und nein. KI macht ja auch irgendwo nur Sinn, wenn du halt einen ordentlichen eine valide Datenbasis auch hast. Das heißt, wir wollen dieses Level erreichen, dass wir von validen Daten auch sprechen. Deswegen legen wir auch sehr viel Wert beim Onboarding darauf, dass wir halt auch möglichst 100% der Daten validiert haben und ja, hier jetzt nicht irgendeinen Quatsch machen, weil auch wenn Dashboards schön aussehen, ja, wir haben über Farben gerade gesprochen, macht es halt keinen Sinn, da falsche Zahlen zu zeigen. Ich glaube, da sind wir uns super einig, deswegen ist das, glaube ich, ein Punkt, der uns immer wichtig ist und auch immer wichtig sein wird. Datenprodukt 1, Standard-Dashboards, ne, damit du halt auch schnell eben halt auch was siehst, weil ja, bisher war es ja auch immer so, man hat gar nicht gesehen, was wir da so gemacht haben, was im Hintergrund passiert ist, das muss man auch einfach so sagen. Also, jetzt können wir es halt ja visualisieren. Genau, gerade hast du es angeschnitten. Ich sage immer, der Hunger kommt beim Essen. Ja, das ist ja genau das. Also was kannst du eigentlich noch mit diesen Daten oder mit diesen Erkenntnissen eigentlich machen? Deswegen sind wir halt auch nicht nur auf das Primärsystem fokussiert. Und das ist ja auch genau der Punkt. Das ist nur der Einstieg, ne, zu sagen, okay, ich schließe noch das oder das System an, um dann halt so ja, Kreuzverbindungen dann am Ende halt auch darzustellen oder aber auch andere Dinge zu machen. Da sind wir wieder bei dem Punkt der KI. Das hast du gerade angesprochen, Elias. Wir haben jetzt die Datenbasis geschaffen. Wir sprechen immer von dieser One Source of Truth, dass wir es jetzt unseren Kunden ermöglichen, sehr schnell auf eine valide Datenbasis zu kommen. Also das haben wir, glaube ich, letztes Jahr oder dieses Jahr mit Hochdruck ja eigentlich auch gemacht, muss man so sagen. Wir können Kunden super schnell anschließen. Wir können sehr gut und sehr schnell Daten validieren. Wir können auch erste Dashboards auch liefern, die halt sofort zeigen, was Phase ist. Aber wir haben auch noch ein bisschen mehr im Köcher. Und da sind so die ein oder anderen Themen hinsichtlich KI jetzt gerade gefallen. Und ein Beispiel kann man, glaube ich, jetzt gerade guten Gewissens sagen, war das Thema No-Show Prediction.
Ja.
Ja. Wie war das denn so für dich? Also es war ja alles nie so einfach. es ist ein bisschen was passiert. Und warum haben wir jetzt auf einmal so ein Thema No-Show Prediction bei uns auf dem Tisch?
Das ist ein total spannendes Thema. Also wir haben ja schon mit vielen Kunden darüber gesprochen, dass es eben was, was immer sehr gefährlich ist, ist meine No-Show zu hoch. Meine Rate, dann habe ich echt Probleme, damit umzugehen als Unternehmen oder als Praxis. Und das, was wir jetzt hier haben, sind viele Daten aus Doktolib beispielsweise, Termindaten aus dem PVS-System und so weiter. Und ich habe das irgendwann mal so gesagt, beziehungsweise habe es gehört in meinem Studium dabei, in dem Augenblick, wo eine Person durch ein Bauchgefühl Dinge besser machen kann, kann KI auch helfen. Was ich einmal gehört habe und wenn man so ein bisschen jetzt mal in die Praxis reingeht, dann wird man, wenn man vorne steht und fragt, was glaubst du denn, kommt der Patient, kommt der oder kommt die Patientin, dann wurde uns schon mitgeteilt, ja, die können das schon. Also die haben, klar, du triffst nicht immer hundertprozentig die Wahrscheinlichkeit, ob die Person wirklich kommt oder ob sie nicht kommt, aber es gibt einen guten Faktor, wo man sagt, okay, es ist eher wahrscheinlich, dass diese Person nicht kommt. So. Und immer wenn das gegeben ist, kann KI, wenn die richtige Datenbasis besteht, auch helfen. Und da ist No-Show Prediction eben so ein Thema. Wir haben die ganzen Termindaten drin, Basisinformationen darüber. Das kann auch so weit gehen, dass wir über das Wetter reden. Also wie ist das Wetter am nächsten Tag? Das ist sehr gut. Gehen die Leute morgen alle ins Freibad? Haben wir einen Brückentag morgen? Es gibt ganz viele Faktoren. Wie weit ist die Entfernung zur Praxis? Wie weit ist die Terminbuchung entfernt? Wann wirklich der Termin ist? Also es gibt ganz viele verschiedene Features, so nennen wir das, die man quasi dann hineingeben kann. Und da ist eine KI wirklich stark drin, zu sagen, okay, ich habe diese ganzen Termindaten und schau mal nach, beispielsweise in die Vergangenheit über die Millionen Termindaten, die man irgendwie gesammelt hat, welche Patienten sind gekommen, welche sind nicht gekommen und versucht eine Struktur herauszuarbeiten, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Patient nicht kommt. Das heißt, Standards, wir haben es eben erwähnt, haben wir diese Termindaten auf einen Standard gebracht, können wir jetzt genau diese No-Show-Prediction einfach anschließen.
Das heißt, wir haben ein Produkt, das wir auf diesen Standard einfach jetzt aufsetzen. Also No-Show Prediction ist ein Produkt bei uns.
Genau, und das ist das Tolle, dass es nicht ist, wir müssen jetzt in jeden Kunden reingehen und müssen erstmal alles kreuz und quer nach links und rechts irgendwie verarbeiten, verändern und so weiter, um irgendwann dann KI drauf zu bauen. Am besten Fall ist es dann irgendein Python-Skript oder irgendeine Programmiersprache, die dann lokal irgendwo läuft auf irgendeine Maschine. Dann müssen da nochmal 10 Tage gemacht werden, da 20 Tage, um das irgendwie zusammenzubringen. Sondern wir können mit recht wenigen Klicken wirklich jetzt über das Standard hinweg No-Show Prediction beispielsweise beim Kunden aktivieren. Das heißt, man könnte sagen, okay, zeig mir alle Termine, die ich die nächsten 14 Tage habe und lass die KI mal reagieren oder schätzen, wie wahrscheinlich ist das, dass der Patient nicht kommt. So. Und da haben wir schon sehr erstaunliche Ergebnisse, die wir jetzt in den ersten Tests gefahren haben mit einigen Kunden, wo wir sagen können, wir können 80-84% abhängig vom Kunden vorhersagen, ob diese Person wirklich kommt.
Und was macht der Kunde damit?
Das ist das spannende Thema, das hatten wir vorher schon mal und ich glaube, da könnten andere Personen noch genauer sagen, was die Praxen wirklich tun, aber es gibt ja verschiedene Prozesse, die man ausüben kann. Also beispielsweise sagen, okay, wenn es eine gewisse Wahrscheinlichkeit gibt, schicke ich nochmal eine SMS hinterher. Schicke eine SMS hinterher, kommst du nicht. Oder wir haben bei manchen Praxen, es ist so, es gibt einen ganzen Callcenter, die kriegen alle Patienten dann dahin und die rufen die dann an, sagen, kommst du wirklich?
Ich glaube, das ist doch genau der Punkt eigentlich. Ne? Also es geht gar nicht nur darum zu sagen, okay, kommst du oder kommst du nicht, sondern du willst der Praxis halt beim Bauchgefühl unterstützen. Wir haben ja irgendwo so ein Thema, wir waren letztens auch auf der Messe, da haben wir einen Vortrag gehalten, weg vom Bauchgefühl, ne? Hin zu datengetrieben, eine Entscheidung. Und da geht es ja auch darum zu sagen, dass du die Zeit, die du hast, möglichst effizient nutzt. Und wenn wir dir halt helfen können, die ja kritischen Fälle hervorzuheben, fokussiere dich doch erstmal auf diese. So, und das Schöne ist, wir lernen ja jeden Tag mit. Also ich glaube, wir können noch Stunden über diese No-Show Prediction sprechen. Das machen wir auch nochmal separat, ja. Also ist ja nur ein Beispiel für Datenprodukte, die wir da noch haben. Und das ist auch eines der ersten, das jetzt demnächst live gehen wird. Ein anderes Thema war ein Kooperationsprojekt, was wir jetzt beispielsweise mit dem Fraunhofer-Institut dann auch angestoßen haben. Da können wir auch noch viel tiefer eingehen. Aber ich glaube, wichtig ist nochmal, und das ist auch so ein bisschen hinsichtlich Ausblick 26 nicht so relevant, dass wir uns mehr und mehr jetzt auf diese Datenprodukte fokussieren, weil wir es jetzt geschafft haben, unsere Kunden mit einem sehr einfachen Hebel sofort auf eine valide Datenbasis zu heben und dann da eben auch weiterzumachen. Das heißt, wir werden mehr und mehr, deswegen workshoppen wir hier auch gerade. Ja, es findet ja gerade so eine Art Hackathon statt. Das ist ziemlich spannend und inspirierend. Freue mich auch gleich wieder in die Gruppen zu gehen und zu schauen, was das Phase ist. In diese Datenprodukt-Thematik einsteigen. Das ist mega viel gewesen, was eigentlich, also es klingt irgendwie wenig, wenn man so darüber spricht, aber wenn man sieht, welchen Weg wir da so hingelegt haben, das ist schon ziemlich krass. Wenn wir jetzt auf das Jahr 26 gucken, worauf freut ihr euch so am meisten? Was ist so?
Also für mich ist es, das 2025 war es Professionalisieren. Aber 2024 war das Ausprobieren. Wir waren auch wirklich klein. Da konnte man noch so ein einzelnes Airbnb buchen und zusammen an einem Küchentisch sitzen. So. Und da war der Hackathon nicht, okay, jetzt haben wir hier, du hast glaube ich vorhin gesagt, letztes Jahr saßen die Leute dann schon auf dem im Treppenhaus irgendwo rum. Mittlerweile haben wir für alle Räume, für alle Gruppen ist das schon mal eine Änderung. Und ja, ein Jahr zurückgesetzt, waren wir halt zusammen an einem Tisch. Und der hat auch gereicht. So, das ist, und
war ein großer Tisch.
Und 2025 haben wir uns jetzt professionalisiert in allen Bereichen, dass die Grundlage gelegt ist für alles, was jetzt in 2026 kommt. Und ich glaube, das ist das, worauf ich mich am meisten freue. Die Grundlage legen war nicht immer super spannend und super schön und auch manchmal sehr ätzend. Und jetzt ist aber, jetzt kann man die Früchte also ernten von dem, was man gesät hat. Und darauf freue ich mich am meisten. So, das alles, was wir jetzt vorbereitet haben, raus an den Kunden zu bringen, auch an Neukunden zu bringen und auch einfach einen größeren Markt dadurch erschließen zu können, weil wir passendere Lösungen auch jetzt für ein größeres Segment eben an Kunden da draußen haben, und das wird extrem spannend.
Also größeres Segment, ne, ist glaube ich der Punkt. Also was für Features können wir uns denn für dieses größte Segment auf 26 freuen oder in 26 freuen?
Ich glaube, da gibt es ein paar Sachen, die irgendwie kommen werden. So ein paar Sachen wie die App, also die Cinefy-App, nächstes Jahr launchen, das ist so ein Thema. Da wird ein bisschen was passieren, dauert nicht mehr so lange. Wir werden bei unserem Cinefy-Uploader, den wir haben im Gate, werden wir einiges machen. Das wird ganz spannend werden. Also ich glaube, da kommen ganz viele Themen, die noch auf uns zukommen.
Genau, du hast gerade App gesagt. Warum haben wir überhaupt über eine App nachgedacht? Das ist so spannend irgendwie auch, ne? Also kommt ja nicht von ohne, also nicht irgendwoher der Gedanke.
Wir wollen halt Daten demokratisieren, also wir wollen den Zugang zu den Daten in den Praxen halt demokratisieren, transparent machen. Wir müssen dieses Angebot so niedrigschwellig wie möglich machen. Das ist so das, wo wir auch uns sehen und was unsere Mission mit ist, dass es eben nicht nur der Einzelne ist, mit dem wir jetzt irgendwie mehrfach gesprochen haben, vor allem ich, irgendwie Controller, kaufmännische Leitung und Co., sondern dass es im besten Fall jeder in der Praxis ist und jeder die zugeschnittenen Daten und Aufbereitungen bekommt, die er oder sie in der Praxis braucht. Das geht von MFA, Praxismanager bis eben zum C-Level, wenn es das eben gibt, je nachdem, wie groß die Konstrukte sind. Und da schaffen wir mit der App, glaube ich, genau den richtigen Einstieg, weil es ist unkompliziert, es ist nahbar, es ist da und es ist dann eben zugeschnitten auf etwas vielleicht auch Übersichtliches, was man genau eben im Praxisalltag im Endeffekt dann auch nur braucht. Und ich glaube, das ist deswegen der richtige Schritt, genau das eben zu schaffen, dass wir da alle mitnehmen.
Ja. App ist ein wunderbarer Punkt. Ich meine, wir sagen es immer wieder, aber man muss sich das auch immer noch mal immer wieder klar machen. Eigentlich, warum machen wir das hier jetzt hier eigentlich? Weil Praxen Unternehmen sind, Ärzte sind Unternehmer und in der Regel ist es halt auch gerade so vielleicht in den unteren Segmenten oder in den kleineren Praxen halt auch so, dass der ja quasi Gesellschafter noch auch wirklich noch tätig ist. Du aber gleichzeitig halt wie der Kapitän auf dem Schiff. Ne? Ich weiß, ihr könnt das Bild nicht mehr sehen, aber im Endeffekt ist es ja genau das. Du bist der Kapitän deiner Praxis, ja, und du bist irgendwie auf so einem vielleicht rauen Ozean, der wird immer rauer, je näher das Quartalsende dann vielleicht irgendwie ansteht, aber du bist halt nur entscheidungsfähig, sofern du halt alle Informationen halt auch vorliegen hast, und wenn es total vernebelt ist, ist es halt auch irgendwann schwierig, und erst wenn es halt, wenn der Schaden da ist, ja, dann fängst du an zu reporten, und das ist ja genau das, was wir eigentlich verhindern möchten. Wir möchten Daten leichter zugänglich machen. Wir möchten dir die korrekten Daten liefern und dir ja die Daten danach geben oder zur Verfügung stellen, wo du auch am Ende bist, weil das ist ja auch noch mal so ein
Fakt. Ja, und in dem Sprachgebrauch auch zu reden, den du jetzt hast, in dieser Datenflut auch nur das Entscheidende.
Als Datenflut ja. Ist super, Metapher, das ist sehr gut. Genau, und das halt auch so wirklich zu steuern, dass du halt auch wirklich was damit anfangen kannst. Und am Ende ist es ja auch wirklich so, ja, wie viel Zeit verbringt ein Arzt dann tatsächlich noch am Rechner? Also im besten Fall ist der Arzt, der auch irgendwie mit, der nie BWL studiert hat, der in der Regel eher Medizinstudium bestenfalls quasi hinter sich hat, auch wirklich am Patienten. Und das bedeutet, wir müssen ihm die Informationen da liefern, wo er dann am Ende halt auch ist. Und dafür ist unter anderem ja auch die App gedacht. Aber was soll denn noch alles in die App, Elias?
Notification Center. Also ist das Thema, das hast du gerade schon so ein bisschen angesprochen, zu sagen, okay, wir wollen die Informationen auch direkt zu den Ärzten oder Ärztinnen direkt transferieren, dass sie nicht noch irgendwo sich die Sachen herholen müssen. Das ist ein Thema, das soll passieren. Das zweite Thema ist aber auf jeden Fall ein AI-Chat. Also wir sind immer so ein bisschen vorsichtig gewesen, wo wir KI reinschmeißen. Warum? Weil KI wird ja in der heutigen Zeit gefühlt immer erwähnt, wenn auch vielleicht keine KI oder AI oder andere Themen dabei sind, sondern wird einfach immer erwähnt. Und manchmal ist es so einfach ein schönes Sales-Vehicle, muss man auch mal ganz ehrlich sagen. Okay, es ist ein schönes Thema, das zu sehen, zu machen. Wenn man dann aber wirklich produktiv die Sachen nutzen will, denkt man, ja, bringt mir jetzt doch nicht so viel. Und deswegen arbeiten wir da im Hintergrund ja recht stark dran. Auch wieder so ein Thema Standards. So. In dem Augenblick, wo wir die Standards haben, alles klar beschreiben können, was ist hier, was sieht die KI dort, was passiert hier, fängt an, KI sinnvoll zu sein. Das heißt, wir wollen es nicht nur so machen, dass man vielleicht irgendwann mal ein Dashboard gebaut hat, Informationen, sondern dass die Person, die am Handy später ist, einfach per Text Fragen zu den aktuellen Gegebenheiten stellen kann. Und wir glauben, dass das sehr gut funktionieren wird in Kombination mit den Standards. Und das ist ein Feature, wo ich mich wirklich sehr darauf freue, einmal quasi diese aktiven Nachfragen zu geben. Und das Zweite vielleicht nochmal ganz kurz angerissen, ist, dass wir AI in unseren Workflows integrieren. Was meine ich damit? Ich versuche es mal kurz zusammenzufassen. Wir machen bei uns beispielsweise im Unternehmen, machen wir eine monatliche Mitarbeiterumfrage. So. Und da haben wir verschiedene Kennzahlen vom Workload, wie glücklich bist du und so weiter. Und was tue ich? Ich gehe jeden Monat, gehe ich in dieses Dashboard rein, schaue, es ist hochgegangen, es ist runtergegangen, warum vielleicht, haben wir neue Personen dazu bekommen, es ist nur der Grund, weil die Person immer niedriger einsteigt beim Wofür-Faktor. Da gibt es ja ganz viele Sachen und da brauche ich dann Stunden manchmal, um das herauszufinden. Ein, zwei Stunden, die ich dann jeden Monat brauche, dann habe ich es herausgefunden, kann damit arbeiten, wir können reagieren, können nachsteuern. Und genau so ein Thema kann auch eine KI übernehmen. Und das ist, glaube ich, auch für unsere Kunden total spannend, wenn wir das auch bei uns in die Plattform integrieren, was nächstes Jahr kommt. Das heißt, einfach nur sagen, hey, schau dir einfach mal die Umfrage an, die Ergebnisse. Und jetzt sage ich einfach nur per Text nochmal dazu, schau dir bitte die Umfrageergebnisse an, was hat sich verändert, woran könnte es liegen, gib mir direkt eine Zusammenfassung, wer ist dazugekommen, wer ist weggegangen, was ist hochgegangen, was runtergegangen. Ich gebe wirklich textuell mit, worauf vielleicht geachtet wird und sage am Ende sogar noch, schau dir noch Sachen an, über die ich vielleicht nicht nachgedacht habe. So, und jetzt time ich das und sage jedes Mal, wenn die Umfrage da ist, schick mir mal eine KI-Zusammenfassung von den Themen, die wirklich passiert sind. Und das ist jetzt vielleicht in dem Fall, wo ich jetzt sage, ich habe ein Dashboard für Mitarbeiterumfragen, ist das vielleicht eine Stunde oder zwei, die ich mir jeden Monat spare. Aber wir können das ja auf ganz viele andere Use Cases nehmen, die ich vielleicht jeden Tag brauche. Das heißt, Dinge, die ich jeden Tag tue, um einfach nur zu gucken, ist irgendwas passiert, ist was gut gelaufen, schlecht gelaufen, könnte in der KI tracken. Die Nachricht geht direkt an die Kunden oder Kundinnen raus in Form von E-Mail, Teams, Cinify-App und so weiter. Und die AI sagt einfach, ey, schau mal, da ist irgendwas passiert, guck mal drauf. Und dann sind wir nämlich als Personen, die vor der Software sind, nicht immer nur, dass wir irgendwie uns Sachen anschauen, Daten eingeben, weil das ist ja auch so ein Thema, wo wir helfen, dass die Daten reinkommen, die Daten erstmal sich anzuschauen, sondern wir sind direkt in der Reaktion. Das heißt, irgendwas ist passiert und wir wollen darauf reagieren und es besser machen, weil das ist ja genau das Wichtige. Wenn ich einfach nur Daten sammel, irgendwo ein Dashboard habe, das bringt mir erstmal als Unternehmen gar nichts. Es passiert erst irgendwas, wenn ich mit den Daten, die ich sehe, reagiere. Und ich glaube, da kann AI so in diesen beiden Themen extrem unterstützen. Und ich freue mich total auf das nächste Jahr, dass wir da noch viel, viel mehr machen. Auch im Zusammenarbeit mit IONOS, mit dem AI Model Hub, dass wir die Daten noch wirklich in Deutschland haben, nicht irgendwo an Amerikaner geben. Das wird extrem cool werden nächstes Jahr.
Wahnsinn, ich bin total gehypt. Da freue ich mich tierisch drauf. Ich glaube, das ist auch ein guter Punkt, um einfach zu sagen, alles klar, wir freuen uns alle gemeinsam auf 26, sind super dankbar für 25, auch wenn es noch nicht ganz zu Ende ist, aber 25 hat uns glaube ich, viele Schlüsselmomente ermöglicht. Ich glaube, zusammenfassend kann man sagen, dass es ein ziemlich geiles Jahr war. Ja. Eigentlich geil wollten wir nie so sagen, aber es war tatsächlich ein geiles Jahr. Das darf man jetzt in dem Kontext so sagen. Es sind nicht nur viele neue Kunden dazugekommen, wir haben brutal wichtige Kooperationen und Partnerschaften auch quasi aufgebaut oder das Partnernetzwerk erweitert und auch wirklich sehr, sehr wichtige Partnerschaften mit mit Softwareherstellern, die einfach die Primärsysteme bedienen, um es mal so zu sagen. Ja,
muss man auch sagen, vor einem Jahr undenkbar.
Undenkbar.
Wahnsinn. Sind wir an einem ganz anderen Punkt. Also haben wir uns gewünscht in 2024. Ja. Aber 2025 ist halt Realität. So, das ist wirklich ganz schön zu sehen.
Das ist, ermöglicht einfach sehr viel. Und wir sagen halt bei der Integration, wir kümmern uns um die Integration und um die Modellierung der Daten und um die Validierung der Daten und gemeinsam mit den Herstellern das auch zu tun. Das gibt ja einfach eine ganz andere Kredibilität, ne? Ein ganz anderes Vertrauen in den Daten. Und wenn du halt gemeinsam mit den Praxisverwaltungssysteme-Herstellern auf einmal losrennst und sagst, wir haben hier eine gemeinsame Lösung, das ist etwas, ich glaube, das ist eine Win-Win-Win-Situation. Und am Ende geht es halt darum, ja auch irgendwo das Gesundheitswesen ein bisschen besser zu machen. Und wenn du damit beitragen kannst, dann sind wir, glaube ich, alle happy. Deswegen, also 26 wird, glaube ich, ziemlich cool. Ich würde die Runde schließen für heute, weil zu viel spoilern wollen wir noch nicht. Wir haben schon ein bisschen quasi vorher gesagt. Was wir aber auf jeden Fall auch in diesem Podcast machen müssen, das gehört halt leider dazu, ist der Signature-Würfel. Und zwar, ich darf euch die Fragen eigentlich gar nicht zeigen. Müssen wir schon wieder gucken, aber eigentlich kennt ihr euch die auch. Kennt ihr auch, Elias hat sie schon einmal beantwortet. Ich würde dir auf jeden Fall mal einen Würfel geben, Maurice, unseren orangenen Würfel. Du würfelst schon frei. Mit der 4 kriegst du eine Frage, und zwar, wenn du morgen etwas im Healthcare-System ändern könntest, was wäre es? Muss aus der Hüfte schießen.
Was wäre es? Ich glaube, das ist wirklich eine gute Frage. Was würde ich ändern? Ich würde gerne das, was ich auch einmal angesprochen habe, die Daten wirklich für alle noch transparenter und zugänglicher machen. Und deswegen habe ich es auch angesprochen vorhin, weil mir das wichtig ist und habe das schon von mir aus genannt, weil am Ende ist jeder in der Praxis wichtig. Und das, was er tut in seinem Aufgabenbereich, ohne das würde es nicht funktionieren. Also das ist ganz klar, darüber diskutiert man nicht. Und gleichzeitig ist es aber auch wichtig, dass dann jede einzelne Person auch die Daten zur Verfügung gestellt bekommt, um vielleicht ihren Job noch besser machen zu können oder im besten Fall sogar effizienter, weil wir haben es jetzt auch wieder mehrfach diese Tage diskutiert. Personalmangel, alternde Gesellschaft. Es gibt genug externe Faktoren, die da noch on top dazukommen zum Quartalsabschluss, den wir ja gerade schon genannt haben. Das wird nicht leichter, und ich glaube, deswegen muss man da alle abholen und alle mitnehmen, und das wäre so das, was ich gerne ändern möchte, woran ich aber auch aktiv arbeite. So.
Ja, mega. Perfekt.
So, wir gehen aber jetzt mal durch, Jan. Du darfst auch mal. Jetzt dürfen wir alle einmal.
Ich
darfst
auch
würfeln. Ja, du darfst auch würfeln.
Ah, okay, gut, dann mach ich's noch eben schnell. So, ich versuch's mal. Bitte nicht die 4, bitte nicht. Ah, es ist die 4.
Ja, komm. Wir machen mal nicht die gleiche Frage, darfst nochmal würfeln.
Ich darf nochmal würfeln?
Wenn jetzt alle die gleiche Frage beantworten, wird es blöd.
Ist die 2.
Alles klar. Was ist für dich der unterschätzteste Hebel für echte Veränderung?
Oh, die hatten wir auch schon ein paar Mal im Podcast, und da waren auch wirklich ein paar gute Fragen beziehungsweise Antworten eigentlich auch mit dabei. Ich glaube, es sind halt tatsächlich die Daten, ne? Also wenn du halt mit den Daten arbeitest und auf Basis von validen Daten auch deine Entscheidung treffen kannst. Und also dieses Bauchgefühl das Bauchgefühl zur Seite schiebst und sagst, ich kann eine Entscheidung treffen auf Basis valider Daten, und dass wir halt auch da, wie du sagst, Maurice, aktiv dran mitarbeiten können, das ist, glaube ich, erstmal sehr erfreulich, aber ich glaube, dass wenn du halt allen Praxen, Unternehmen, Mitarbeitern halt wirklich gute Daten zur Verfügung stellst, dann kannst du damit viel hebeln. Mhm. Also denke, das ist genau das, ja.
Cool.
Cool, jetzt machen wir jetzt die Runde zu Ende hier. Also ich würfel nicht für dich, so. Oh, die 6, da freue ich mich. Die hatten wir nämlich noch gar nicht. Was ist ein Moment im Job, auf den du dich fast immer freust? Fast in Klammern.
Doch, Elias freut sich sogar immer darauf.
Ich würde mich immer. Ich glaube, da gibt es auch ganz viele Momente zum Glück. Und wenn ich einen Moment, glaube ich, nehmen würde, nehme ich mir einen aus der kürzeren Vergangenheit. Das war, als wir waren ja das letzte Woche auf dem RKR. Auf dem Kongress. Und ich freue mich immer sehr, mit Kunden in Kontakt zu treten an der Stelle. Also wenn wir live über die Probleme sprechen, die irgendwo in der Praxis sind, Und hier weiß nicht, wir haben mit einem Kunden, glaube ich, 2 Stunden oder so habe ich gesprochen über das eine Thema. Jetzt mit No-Show Prediction und sind da in verschiedene Ebenen reingegangen. Wie kann man helfen? Wo kann man unterstützen? Ah, das wäre wirklich super. Haben das mit mehreren Kunden besprochen, haben von den Kunden das Feedback bekommen. Das würde uns wirklich helfen. Und ich glaube, das ist so ein schöner Moment, wenn wir es nicht einfach nur schaffen, irgendwelche Daten zu sammeln, irgendwo anzuzeigen, sondern wenn wir vom Kunden die Rückmeldung bekommen, damit helft ihr uns. Mhm. Und damit machen wir es besser. Und das ist der Moment, wo ich mich jetzt auf Kundenperspektive, glaube ich, immer freue. So alles mit Team und so ist ja die eine Sache, aber speziell das liebe ich im Job, dass wir wirklich was verändern können. Und wenn wir von Kunden auch die Rückmeldung bekommen, es passiert wirklich.
Megapunkt. Also Megapunkt, ich glaube, das kann man nicht besser zusammenfassen, vor allem auch nochmal überleiten, weil ich glaube, am Ende heißt das Ding ist Cinify Connect, der Podcast. Für die, die es noch nicht wissen, am 29. Mai nächsten Jahres findet die Cinify Connect, also das Event bei uns hier in Bochum statt, also hier in dem Gebäude tatsächlich, unter connect.cinify.io gibt es alle Infos mit sehr spannenden Speakern. Der eine oder andere war auch schon im Podcast oder wird jetzt auch noch in den Podcast kommen. Ein paar Infos gibt es da, es gibt noch Tickets, also wer möchte... Ja, gerne ran. Wir freuen uns auf jeden Fall, quasi all das, was ihr gerade beschrieben habt, nochmal wirklich auch ja, in person halt darzustellen und eben halt auch in den Kontakt mit unseren Kunden, mit Partnern und mit allen, die irgendwas am Gesundheitswesen ja quasi verbessern wollen, zu treten. Deswegen, ja, es war mir ein Fest, Männer, hat Spaß gemacht. Würde sagen, vielen Dank an die Zuhörer und würde sagen, wir schließen die Runde und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao, ciao.
Ciao. Ciao.